Wunderbar, wir wollen unsere Bibeln aufschlagen. Zacharia, Kapitel 7. Und heute Morgen wollen wir uns nur mit den ersten drei Versen beschäftigen aus diesem Kapitel. Zacharia, Kapitel 7. Zacharia ist das vorletzte Buch im Alten Testament. Kapitel 7, Verse 1 bis 3. Ich lese uns diese Verse und ihr könnt gerne mitlesen. Und es geschah im vierten Jahr des Königs Darius, dass des Herrn Wort geschah zu Zacharia am vierten Tage des neunten Monats, welcher heißt Chislev, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Da die zu Bethel, nämlich Sarezer und Regem Melech, samt ihren Leuten sandten zu bitten vor dem Herrn, und ließen sagen den Priestern, die da waren, um das Haus des Herrn, Zebaoth und den Propheten, muss ich auch noch weinen im fünften Monat und mich enthalten, wie ich solches getan habe, nun so viele Jahre. Und das ist der Text für unsere Predigt heute Morgen und das ist eigentlich der Vorspann auf das, was dann kommt. Aber bevor ich überhaupt mit uns in diese Verse einsteige, möchte ich uns ganz kurz erinnern, wo wir uns befinden in dem Buch des Zacharia. Die Einteilung des Buches Zacharia ist die folgende. Wir haben in den ersten sechs Versen des ersten Kapitels in Zacharia Gottes Ruf zur Buße an das Volk. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, die ersten sechs Verse. Dort ruft Gott selbst durch den Propheten Zacharia sein Volk zur Buße, weil sie entmutigt waren, weil sie nicht mehr bauen wollten oder konnten, weil sie einfach sich zu schwach fühlten. Und Gott ermahnt sie, ja, sich noch einmal bewusst zu machen, wer sie sind, wer Gott ist und so weiter. So, das waren die ersten sechs Verse. Und dann ab Kapitel 1, Vers 7, werden dem Zacharia insgesamt in einer Nacht 8 Visionen gegeben. In einer Nacht, eine Vision nach der anderen. Wir haben darüber gesagt, wie wir das zu interpretieren haben. Ich will nicht da zurückgehen, das alles erwähnen. Und diese Visionen gehen bis Kapitel 6, Vers 15. Und darüber haben wir nachgedacht am letzten Sonntag, über den letzten Abschnitt eben dieses Teils des Buches von Zacharia. Die 8 Visionen und danach die Krönung des Joshua, des Hohepriesters Joshua. So. Und hier kommen wir zum 7. Kapitel und wir merken schon, hier ist ein Umbruch zu sehen, ja? Während in den vorhergehenden Kapiteln es hauptsächlich um die Zukunft Israels ging, gerade in diesen Visionen, geht es hier um die Gegenwart, ja, in der sie lebten. Und im Besonderen geht es hier um die Frage des Fastens. Ja? Und dann natürlich ab Kapitel 7, Vers 4 bis Kapitel 8 gibt Gott 4 Antworten, ja, auf diese Frage des Fastens, die wir hier im Text finden. Schaut einmal bitte in den Text. Ja? Was wird uns gesagt, ja, in diesen drei Versen? Als erstes wird uns berichtet, dass an einem bestimmten Tag, ja, nämlich am 4. des 9. Monats, Kislev, auch Kislev genannt, eine Delegation kommt aus Bethel. Aus der Stadt Bethel, die ungefähr 16 Kilometer nördlich ist von Jerusalem. Ja, und das ist schon interessant. Lass uns nicht so schnell über diese Information, die uns gegeben wird, hinweglesen, ohne darüber nachzufragen oder nachzudenken, was bedeutet das eigentlich, dass uns ganz genau gesagt wird, wann die gekommen sind. Ja? So, das Erste, was uns berichtet wird, ist also ein bestimmtes Datum. Ja? Es ist also der 4. Tag des 9. Monats, auch Monat Kislev genannt. So, was ist die Bedeutung dieser Information? Manche denken sich, naja, es ist einfach so, ja, hier wird gezeigt, dass Gott eine neue, dabei ist, eine neue Offenbarung zu geben. Und ja, das ist die Antwort. Und es ist keine schlechte Antwort, es ist eine gute Antwort. Aber indem uns eben dieses Datum gegeben wird, soll uns was bewusst werden, denke ich zumindest, ja, und soll die Zeitperiode aufgezeigt werden zwischen dem ersten Abschnitt des Buches, Kapitel 1 bis Ende Kapitel 6, und dem nächsten Abschnitt des Buches. Und die Bibellehrer sagen uns, dass genau 2 Jahre dazwischen liegen, zwischen Kapitel 6, Vers 15 und Kapitel 7, Vers 1. 2 Jahre. Wir sagen, na und? Naja, uns soll bewusst werden, dass diese Dinge, die wir manchmal auch in prophetischen Büchern lesen, ja nicht alle auf einmal nacheinander und den Propheten gegeben worden sind, sondern dass da manche Zeitperioden dazwischen waren. Und in diesem Fall waren es 2 Jahre. In den 2 Jahren ist bestimmt vieles passiert. Der Tempel wurde wieder angefangen zu bauen. Ich weiß nicht, ob sie damit schon fertig waren. Ich glaube nicht. Ja, aber hier eben wird uns gesagt, dass an diesem bestimmten Tag eine Delegation kommt und nun erfahren will von den Priestern und auch von den Propheten, Sacharja, wie ist es mit dem Fasten. Ja. Das Zweite, was einem deutlich wird beim Lesen darüber, dass uns hier genau der Tag, genau das Jahr gesagt wird, ist Folgendes. Und ihr versteht das auch. Ja, hier geht es nicht um ein Märchen, eine Legende, sondern um eine geschichtliche Angelegenheit. So war es gewesen. An diesem Tag kamen die Männer tatsächlich nach Jerusalem mit dieser bestimmten Frage. In einer Legende ist es nicht wichtig, wann das Ereignis stattgefunden hat, ja, oder in einem Märchen. Ja, aber der biblische Bericht ist präzise, historisch und auch vom Inhalt her natürlich auch. Ja. So, Fasten. Ja. Warum haben Sie diese Frage des Fastens hier aufgegriffen? Nun, es ging hier um ein bestimmtes Fasten. Es ging bei diesem Fasten daran, dass man sich an einen Tag, besonderen Tag erinnern sollte und an diesem Tag trauern sollte, an dem der Tempel in Jerusalem zerstört worden ist. Ja? Und das ist interessant, finde ich. Überlegt einmal. Das ist eigentlich eine geistliche Frage. Ja? So, wir haben hier also Menschen, eine Stadt, Bethel, die sich Gedanken macht um einen bestimmten Ritus des Fastens an einem bestimmten Tag. Das ist eine geistliche Angelegenheit. Und sie schicken diese Männer, ja, um zu erfahren, okay, sollen wir weitermachen oder nicht. Und das macht uns schon aufmerksam. Ja? Schaut mal, wenn Gott in seinem Gesetz den Juden das Fasten auferlegt hat, und das hat er, und das hat er nur an einem bestimmten Tag, dann heißt das ganz klar, dass man das Fasten halten soll. Da ist überhaupt keine Frage, sollen wir damit aufhören oder nicht? Nein. Wenn Gott sagt, wenn das im Gesetz verankert ist, dann müsst ihr fasten, fertig. Sie kommen hier und fragen, wie ist das mit dem Fasten? Und dann wird uns bewusst, aha, dieses Fasten ist nicht etwas, was Gott ihnen auferlegt hat durch das Gesetz, sondern was sie sich selbst auferlegt haben. Sie haben sich das zur Regel gemacht, jedes Jahr an diesem bestimmten Tag an diese Tragödie zu denken, die geschehen ist damals, als der Tempel zerstört worden ist. So, es geht um ein Menschengebot, ja? Nun schaut einmal in den Text. Es wird hier gesagt, dass die Tradition des Fastens an diesem Tag sie schon für viele Jahre haben. Wir können noch präziser sein, wir können sagen, das waren mehr als 70 Jahre. 70 Jahre der Gefangenschaft in Babylon plus 10, vielleicht 20 Jahre, jetzt wo das Ereignis stattfindet, ja. Seit, sagen wir mal, 80 Jahren haben sie also diese Tradition, haben sie diese Menschenregel, die sie sich selbst auferlegt haben. Sie halten die und plötzlich denken sie, sollten wir das oder brauchen wir das nicht mehr? Und wir merken, wie aktuell eigentlich diese Frage ist. Auch für uns als Gemeinde des Herrn Jesus. In manchen Gemeinden wurde eine Menschenregel aufgestellt oder eine geistliche Übung aufgestellt. Man hat sich eine Regel auferlegt, vielleicht aus einem guten Grund, möglicherweise aus einem guten Grund. Und man macht diese Regel für, ja, sagen wir mal 80 Jahre. Ja? Und plötzlich kommt aber die Frage, oh, finden wir das aber eigentlich in der Bibel so? Wir schauen in der Bibel nach und sagen, nö, das finden wir nicht, also das ist eigentlich Tradition der Gemeinde. Und dann haben wir sofort zwei Parteien der Gemeinde. Die einen, die Traditionalisten, die sagen, oh, das haben wir schon immer so gemacht, das bleibt. Andere sagen, naja, wo finden wir das in der Bibel, dass wir das so machen sollen? So, da haben wir schon Uneinigkeit, da haben wir schon Streit. Und achten wir drauf, ja, hier in diesem Text geht es wirklich um eine geistliche Übung, ja, die nicht schlecht ist und die aus einem guten Grund eingeführt wurde, nun aber, wie es scheint, in der Gefahr stand, zu einer Regel, zu einer Tradition zu werden, an der man plötzlich seine Geistlichkeit misst. Haha, da sind welche, die fasten an dem Tag und die schauen auf andere, die ganz normal leben und die sagen, oh, wir sind geistlicher. Ja, versteht ihr? Bei uns in der Gemeinde in Deutschland war es so gewesen. Da ging es zum Beispiel darum, naja, sitzen wir beim Beten, knien wir beim Beten oder stehen wir beim Beten? Da haben wir zwei Gruppen gehabt und eine Gruppe ist weggegangen, weil wir nicht gestanden haben, sondern gesessen haben manchmal. Nicht immer. Manchmal sind wir aufgestanden, manchmal haben wir, na, oft haben wir nicht gekniet, aber das ist eigentlich eine gute Stellung, zu knien vor Gott. Ja? Aber das war Grund für manche, Grund genug gewesen, um hier den Frieden zu stören, um diesen Streit reinzubringen, weil manche beim Beten sitzen geblieben sind. Und es geht in manchen Fragen, bei manchen diesen Menschenregeln, um viel weniger. Bei manchen Gemeinden geht es um die Farbe des Schlipses. Ja. Prediger von uns in der Gemeinde in Deutschland ist mit einem roten Schlips gekommen. Oh, das geht nicht. Das geht nicht. Der hat so viel Ärger gekriegt. Ja, und so weiter und so weiter. Überlegen wir einmal. Der einzige Tag, dem alten, alttestamentlichen Gesetz nach, an dem Gott das Fasten seinem Volk verordnet, welcher Tag ist das? Wisst ihr das? Yom Kippur. Der große Versöhnungstag, der übrigens heute angefangen hat. Jetzt ist in Israel was 10 Stunden weiter, die sind schon im Yom Kippur. Ja? Und der morgen dann auch, wenn nicht gefeiert wird, die fasten an diesem Tag. Warum? Weil Gott es so verordnet hat im Alten Testament. Ja? Im Yom Kippur sollte das ganze Volk fasten und beten. So viel wie ich gelesen habe, hat Israel alle Grenzen zugemacht. Keiner kann raus, keiner kann rein. Der Luftraum über Israel ist gesperrt. Kein kommerzielles Flugzeug darf über Israel fliegen, ja, an diesem besonderen Tag. So, hier geht es aber nicht um den Yom Kippur. Hier geht es um einen anderen Tag. Hier geht es um einen Tag, wenn wir nachschauen, der im 5. Monat gefeiert oder nicht gefeiert, sondern an dem man am 5. Monat gedacht hat, begangen hat, ja, und wir wissen, wenn wir ein bisschen studieren, nachlesen, dann finden wir heraus, dass es eigentlich der 9. Tag des 5. Monats gewesen ist, der auch der Monat Av genannt wird im Hebräischen. Ja? Und jetzt müssen wir aufpassen. Ich gebe jetzt einige Informationen weiter, damit wir auch geschichtlich das Ganze hier so ein bisschen einordnen können. Und ich hoffe, dass wir sehen, wie aktuell eigentlich diese Frage immer noch für die Juden ist. Am 9. Av, ja, also dem 5. Monats, wurde nicht nur der erste Tempel des Salomo zerstört. Am selben Tag wurde auch der zweite Tempel zerstört, den die Juden hier angefangen haben zu bauen, den Herodes der Große verschönert und vergrößert hat, das war der Tempel, den Jesus gesehen hat, der wurde am 9. Av 70 nach Christus zerstört. Genau derselbe Tag. Denkt ihr, das ist Zufall? Okay, ist noch nicht alles. Ist noch nicht alles. Am 9. Av, also am 9. des 5. Monats, 1290 wurden alle Juden aus England rausgeschmissen. Ungefähr 80 Jahre später, 1306, am 10. Av, ein Tag später, wurden alle Juden aus Frankreich rausgeschmissen. Etwas später, 1492, am 7. Av, wurden die Juden aus Spanien ausgewiesen. Der Erste Weltkrieg begann am 9. Av 1914. Ja? Und wie bedeutend der Erste Weltkrieg ist, gewesen ist für das Sammeln der Juden in ihrem Land. Naja, das wissen wir hoffentlich. Am 9. Av 1941 erhielt Heinrich Himmler den Befehl der Nationalsozialistischen Partei Deutschlands für die Endlösung der Juden in Europa. Am 9. Av 1942 begann die Deportation der Juden aus dem Warschauer Ghetto nach Treblinka. Ja? Und ich könnte noch einige Daten nennen, aber ich lasse es mal dabei. Wir sehen, es ist ein Schicksalsdatum für die Juden. Und der 9. Av, es kann in unserem Kalender entweder im August sein oder im Juli. Dieses Jahr war es im Juli, ich glaube 23. Juli oder ja, irgendwie so rum. Und nächstes Jahr ist es im August, je nachdem, wie der Mond ist. Ja, die Hebräer, die Juden haben einen anderen Kalender. Aber wie gesagt, dieser 9. Av ist ein besonderer Tag, auch heute noch für die Juden. Und er heißt Tisch Bav. Und übersetzt aus dem Hebräischen meint es schlicht und einfach Tag der Trauer und des Fastens. Und auch heute noch machen die Juden das, dass sie 24 Stunden fasten, ja, an diesem Tag. Die frommen Juden, natürlich nicht die säkulären. So, wir sehen also, die Frage, die wir hier in dem Text lesen, ist eine solche, die heute noch eine gewaltige Bedeutung hat für das Judentum. Ja? Wie gesagt, heute noch fasten manche frommen Juden an diesem 9. des 5. Monats und gedenken an das Unglück, das ihre Väter, jetzt hört mal hin, mitmachen mussten. Ah, okay. Warum mussten sie das mitmachen? Und daraufhin gibt Gott uns die Antwort. Ja? Und Gott gibt auch die Antwort in Bezug zu dem Fasten an diesem Tag. Aber damit wollen wir uns, so der Herr will, ja, das in zwei Wochen auseinandersetzen. Ja? So, ab Vers 4 gibt Gott auf diese sehr aktuelle Frage des Fastens einer Menschenregel die Antwort. Ja, oder vier Antworten gibt er eigentlich, ja, wie wir als Menschen Gottes das sehen sollen, verstehen sollen. Aber wie gesagt, hier will ich Schluss machen und ich will ganz kurz mit uns zum Neuen Testament gehen und wir wollen einmal schauen, was Jesus sagt zum Fasten. Und weil es eine wichtige Frage ist, hat sich Jesus natürlich damit auseinandergesetzt. Natürlich hat er darüber gelehrt. Wo hat er darüber gelehrt? Und wir überlegen, wahrscheinlich in der Bergpredigt. Und genau so ist es. Matthäus 6, Vers 16. Jesus sagt, Matthäus 6, Vers 16, wenn ihr fastet, okay, das muss schon eindringen in unserem Verstand, wir sind kluge Leute, wir verstehen, was ihr gemeint. Wenn ihr fastet, meint, Jesus geht davon aus, dass seine Jünger fasten werden. Ja? Er sagt, setzt keine Leidensmiene auf wie die Heuchler. Aha. Sie vernachlässigen ihr Aussehen, damit die Leute ihnen ansehen, dass sie fasten. So, warum fasten manche? Oh, um besser dazustehen. Damit die anderen denken, oh, der ist aber so fromm. Ja, der läuft rum mit einem sauren Gesicht, hat sich nicht gewaschen, nicht gekämmt, was weiß ich. Jesus sagt, no, so soll es nicht sein. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Ja? So, was für eine Regel gibt Jesus uns seinen Nachfolgern im Zusammenhang des Fastens. Ja. Erstens anerkennt er, dass Fasten eigentlich als geistliche Übung etwas Gutes ist. Es ist auch etwas Gutes, wenn wir zwischendurch mal fasten für unsere Gesundheit, das wissen wir. Darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Es geht hier um eine geistliche Übung, dass man mit einer bestimmten geistlichen Einsicht fastet, ja, und sich eben dieser Dinge enthält und sich nur auf Gott, sein Wort konzentriert, auf das Beten, ja, und das ist das geistliche Fasten, ja. So, das ist das Erste. Jesus bestätigt einfach, Fasten ist gut. Seine Jünger werden fasten. Und dann sagt er aber auch, aber wenn ihr das tut, lauft doch nicht mit so einem sauren Gesicht rum oder ungekämmt, damit die Leute denken, oh, der ist gerade am Fasten, sondern verhaltet euch normal, soweit möglich. Ja? Nicht jeder braucht zu wissen, dass ihr fastet. Was ist das Wichtigste dabei? Dass Gott es weiß. Ja? Fasten wir für Gott oder fasten wir einfach vor anderen Menschen, damit die anderen Menschen uns sehen? Das ist eine wichtige Frage. Wenn wir für Gott fasten, dann sollten wir ganz, ganz normal verhalten. Ja? Nicht unbedingt hinausposaunen und sagen, oh, schau mich an, ich bin so ein frommer Mensch, ich bin am Fasten und ja, was immer. Gott weiß, und das ist das Wichtigste. Und wenn Gott weiß, das sollte uns Motivation genug sein zum Fasten. Ja? Uns als Kindern Gottes sollte das Wohlgefallen unseres himmlischen Vaters ja, wichtig sein. Und zum anderen, und das ist auch, was wir aus diesem einen Vers herauslesen können, es geht hier um einen bestimmten Lohn, es geht hier um einen bestimmten Segen. Merkt ihr das? Ja? Der durch das Fasten kommt. Und das soll ja auch ein Anreiz sein. Ja, für das Fasten. Gott verspricht einen bestimmten Lohn, einen bestimmten Segen, wenn man in rechter Weise fastet. Und wir haben das wahrscheinlich schon erlebt, ja, dass gerade in dieser Zeit des sich Enthaltens vom Essen, ja, diese geistliche Antenne doch viel intensiver ist und man die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater auch viel eher genießt. Und das ist schon Lohn genug, aber da ist bestimmt noch mehr. So, ich will hier die Betrachtung aufhören und ich möchte uns einladen zu dem Tisch des Herrn. Abendmahl ist ja auch ein Gebot unseres Herrn an uns, seine Nachfolger. Und die Teilnahme zum Abendmahl der Bibel nach ist abhängig von unserer Zugehörigkeit zu Jesus. Nicht zu einer bestimmten Gemeinde oder Denomination, sondern wenn wir wissen, dass wir Buße getan haben, wir zu Jesus gehören, wir in dieser liebenden Gemeinschaft mit ihm leben und auch mit unseren Geschwistern, dann sind wir natürlich eingeladen zu kommen und an diesem besonderen Ereignis des Abendmahls auch teilzunehmen. Möge Gott sein Wort an uns segnen. Amen.